Es geht los. Die Penny DEL-Saison startet. Die Pucks fliegen jetzt wieder über das Eis. Und zwar nonstop. Nahezu jeden Tag wird Eishockey live zu sehen sein. Den Start machen die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG. Und damit hallo zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und mein heutiger Gesprächsgast ist Tom Bartels. Ja, die meisten kennen Tom Bartels aus dem Fußball. Sein Satz, er macht ihn zu Mario Götze im WM-Finale, ist legendär. Doch wir sprechen natürlich auch über Eishockey, über seine Leidenschaft für die Kölner Haie, die seit der Studienzeit anhält, und seinen Tipp für das Derby zum Auftakt. Und es geht um die derzeit schwierigen Zeiten für den gesamten Sport. Bartels hatte einen durchaus differenzierten und, wie ich finde, guten Blick auf die Situation. Er erklärt eindrucksvoll, warum die Politik den gesamten Sport nicht außer Acht lassen darf. Denn es gibt eben mehr als den Profisport. Gerade auch der Jugend- und Nachwuchsbereich leidet massiv. Vor allem erklärt Tom mir und euch aber, warum er es so richtig gut findet, dass die Eishockeyzeit wieder beginnt. Und hinten raus sprechen wir noch kurz über Joachim Löw. Mich interessiert vor allem die Meinung von ihm zum Thema Außendarstellung. Denn ich bin davon überzeugt, dass auch wir im Eishockey gerade medial immer wieder überprüfen müssen, ob wir richtig handeln. Und damit jetzt rein in die Folge. Viel Spaß beim Hören mit Tom Bartels. So, und die rote Lampe leuchtet hier bei mir. Das heißt, es geht los. Ich freue mich auf die heutige Folge im Podcast und begrüße meinen heutigen Gesprächsgast und sage hallo Tom Bartels.
Ja, hallo Konstantin. Freut mich sehr, dass ich diese Ehre habe, hier mal dabei zu sein.
Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. Ist das, lass uns mal mit dem Thema Podcast vielleicht anfangen. In wie vielen Podcasts warst du bislang zu Gast?
Oh, da habe ich inzwischen die Übersicht verloren. Ich habe aber keinen eigenen, habe aber doch eine Menge Freunde, die das machen oder Bekannte und klar auch unser Sender, arbeite für den SWR vor allem, hat inzwischen Podcasts. Also es sind eine ganze Menge gewesen in den verschiedensten Kategorien sozusagen, ja, nicht nur im Fußballbereich.
Auch im Eishockey? Oder ist
im
das
Eishockey ist es tatsächlich der Erste. Das ist jetzt natürlich, mit Eishockey würde man mich wahrscheinlich jetzt nicht direkt verbinden.
Ja, aber guck mal, das ist doch gut. Dann haben wir da eine Premiere. Man kennt dich eben nicht so aus dem Eishockey, sondern aus der Fußballberichterstattung. Wir wollen heute aber natürlich so ein bisschen auch über das Eishockey und den Start in die Penny DEL-Saison sprechen. Es geht am morgigen Donnerstag los. Wir zeichnen jetzt am Mittwoch, Vormittag, 11.30 Uhr zeichnen wir auf. Sag mir einmal, wie hast du so die letzten Wochen und Monate verfolgt, was unsere Situation im Eishockey angeht?
Ja, ich habe das verfolgt. Ich verfolge das für alle Sportarten, logischerweise. Wir haben ja auch bei uns in Stuttgart oft Gäste vom Eishockey oder zumindest hin und wieder Gäste vom Eishockey berichten darüber, über die Adler Mannheim natürlich. Es hat mir extrem wehgetan, dass die Saison abgebrochen wurde, dass es da keine andere Lösung gab, dass das jetzt so lange gedauert hat, dass sich das so zieht. Ich weiß, dass Spieler große Opfer bringen, dass die Vereine teilweise wirklich auch auf der Kippe stehen, dass es enorme Probleme gibt, das Ganze zu finanzieren. Und freue mich sehr, dass es jetzt dann tatsächlich losgehen soll. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles funktioniert.
Kannst du dennoch die Leute verstehen, die es dann eher nicht so verstehen können? Also bei uns war es zwischendurch ein Riesenthema, eher dann so, ich glaube, in der Eishockey-Blase, in der Eishockey-Bubble drin, dass viele gesagt haben, boah, ihr lasst euch zu viel Zeit und ihr verschiebt nochmal zweimal den Saisonstart. Kannst du das verstehen, dass Leute dann auch so drauf gucken? Du hast höchstwahrscheinlich als jahrzehntelanger Begleiter des Sports ja auch einen anderen Blick da drauf und kennst die Zusammenhänge gut. Bei anderen ist das ja nicht so.
Nee, ich habe das komplett verstanden. Ich habe das von beiden Seiten verstanden. Natürlich ist es klar, dass der Sport gute Konzepte braucht, um in dieser Zeit jetzt einfach der Profession nachgehen zu dürfen. Dass der Bundesliga-Fußball läuft, das habe ich sehr begrüßt. Das habe ich auch in jedem Radiointerview gesagt, dass ich mir 0,0 vorstellen kann, dass jetzt der Fußball das Virus in die Gesellschaft trägt. Und das ist genau das Gleiche beim Eishockey. Ich wüsste jetzt nicht, es gibt keine erwiesenen Infektionsketten oder Ansteckungsketten, die irgendwie beim Sport passiert sein sollen. Also aus dieser Seite spricht für mich gar nichts dagegen, dass man jetzt die Liga starten lässt. Warum das so lange gedauert hat? Gut, die Voraussetzungen sind natürlich ganz andere als beim Fußball, der ja komplett über die TV-Gelder finanziert ist, nicht angewiesen auf Zuschauer. Deswegen weiß ich auch, wie wahnsinnig kompliziert das war. Und ich denke, dass es Gründe geben wird, da bist du sicherlich besser im Thema als ich, warum es dann doch so relativ lange gedauert hat.
Ja, das ist natürlich genauso, wie du sagst. Das sind die Gründe und auch die Unterschiede, das ist höchstwahrscheinlich eine kommunikative Aufgabe, wo wir uns auch selber immer die Frage stellen müssen, haben wir das bestmöglich kommuniziert und immer wieder so klar gemacht, wie man es machen muss. Aber das ist genau der Grund, dass unsere Voraussetzungen gänzlich andere sind als zum Beispiel bei König Fußball. Umso wichtiger, dass wir es jetzt auch mit allen 14 dann hinbekommen haben. Lass mich nur einmal auf dieses Thema dieser Pandemie und den Profisport zurückkommen. Also ich verstehe dich schon so, dass du dieses Argument, wenn Leute jetzt sagen, ja, Gesamtdeutschland geht wieder in den Lockdown und fährt runter, aber Profis gehen ihrer Sportart nach, du siehst da keinen Konflikt und keine großen Probleme.
Also es ist natürlich ein langes Thema, aber oder ein abendfüllendes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich bin von Beginn an der Meinung gewesen, Sport ist ein ganz hohes Gut. Letztlich geht es darum abzuwägen, was kann bei der Ausübung dieses Sports wirklich passieren. Leute gehen ihrem Beruf nach, andere Unternehmen, Firmen sind auch wieder geöffnet worden, weil es schlicht um Existenzen geht. Ich kann es jetzt für den Fußballbereich sagen, da hängen letztlich 50.000 Arbeitsplätze dran, da hängen Familien dran und da steht einfach wahnsinnig viel auf dem Spiel. Es geht nicht nur darum, Leute zu unterhalten, sondern auch Existenzen zu sichern. Das ist natürlich nicht nur im Fußball so, sondern im gesamten Profisport und trifft Eishockey natürlich genauso. Ich finde, dass man sich viel zu leicht gemacht hat, auch gerade was den Nachwuchs angeht, pauschal alles dicht zu machen. Der Nachwuchssport in Deutschland ruht bis auf die absoluten Bundeskader seit November, Dezember. Das ist für mich nicht die richtige Entscheidung. Ich habe mich auch wahnsinnig geärgert. Also du siehst, ich hole jetzt weit aus. Wahnsinnig geärgert, dass die Bundesregierung Videos produzieren lässt. Wir bleiben mit unserem Hintern zu Hause und werden dadurch zu Helden. Für mich ist das Gegenteil der Fall. Es hat sich gezeigt, dass derjenige mit einem guten Immunsystem auch diesem Virus trotzen kann, dass wir unser Immunsystem aufbauen müssen. Dazu gehört für mich ganz massiv Sport, Jugend- und Kindersport. Und natürlich braucht dieser Jugend- und Kindersport Vorbilder. Die findet er im Profibereich, bei Fußballern, bei Eishockeyspielern, bei Basketballspielern. Und deswegen wünsche ich mir, dass diese Ligen spielen. Denn die Gesundheitsgefährdung für die, die spielen, die ist genauso wie bei anderen Krankheiten. Es gibt keine mir keine bekannten Todesfälle unter Sportlern, auch schon gar nicht unter jungen Sportlern. Es gibt schwere Verläufe, aber die gibt es bei anderen Krankheiten auch. Und deswegen, finde ich, muss man das Risiko abwägen, wie in allen Teilen der Gesellschaft, in allen Bereichen der Gesellschaft. Und natürlich muss jeder Sportler, wenn er dann in Kontakt kommt mit älteren Leuten, mit seinen Eltern, in ein Altenheim gehen würde, dann muss er aufpassen, sich entweder in Quarantäne begeben vorher oder sich testen lassen. Aber ich glaube, dass wir nicht alles lahmlegen können, um diese Pandemie zu stoppen. Ich glaube auch nicht, dass ein Lockdown nach dem anderen die richtige Lösung ist. Das wird natürlich jetzt ganz schnell politisch und ich versuche auch, meine Worte abzuwägen. Ich habe größten Respekt vor diesem Coronavirus. Ich glaube, dass man die wirklichen Gruppen, die das betrifft, maximal schützen muss, wie das manche Städte, wie zum Beispiel Tübingen, aus meiner Sicht auch vorbildlich machen. Ich glaube, dass das viel mehr die Lösung sein müsste, als immer wieder alles runterzufahren. Und ich leide da mit allen Sportlern, mit allen Vereinen und Verbänden, die aus meiner Sicht das alles sehr, sehr ernst nehmen, die große Konzepte machen, Hygienekonzepte, wie sie trotzdem ihre Sportart unter wirklich Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte ausüben können. Aber ich finde, wenn es solche Konzepte gibt, dann muss man auch den Mut haben, diese Konzepte durchzuziehen.
Ja, absolut. Tolles Plädoyer eigentlich von dir für das ganze Thema Profisport. Und genauso haben wir es in den letzten Tagen und Wochen oder Wochen und Monaten ja auch mit den ganzen Konzepten gemacht und da sehr, sehr viel Kraft und Anstrengung reingesteckt. Und deswegen glauben wir eben halt auch, dass es sehr wohl möglich ist und möglich sein muss für uns dann zu starten, was wir jetzt ja auch tun.
Auch nochmal sagt, ja, es ist doch völlig klar, dass die DEL oder auch die DFL kein Interesse daran haben, diese Treiber dieser Pandemie zu sein, ja, und dass man alles dafür tun wird, dass das komplett unter allen Vorschriften, die es gibt und Hygienemaßnahmen abläuft, ja, und dass man wirklich alles tut, um genau das zu gewährleisten. Ansonsten könnte man nicht dafür sein, sonst könnte man auch nicht spielen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Fußball das bislang gut hinbekommen hat und ich traue das der DEL natürlich ganz genauso zu.
Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Du verfolgst den Fußball sehr, sehr hautnah bis jetzt heute Abend, auch am Mittwochabend, haben wir, bevor die rote Lampe leuchtete, kurz gesprochen, wirst du dich auf den Weg nach Sinsheim machen zum Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Leipzig. Mhm. Lass uns einmal teilhaben, wie so die Arbeit im Fußballbusiness sich in den letzten Wochen und Monaten für dich verändert hat in Zeiten von Corona.
Ja, schon enorm. Also ich kann erstmal viel später losfahren, weil ich keinen Verkehr habe auf dem Weg zum Stadion. Das ist in Sinsheim nicht ganz so dramatisch wie auf dem Weg nach Dortmund, wo du dann schon gucken musst, dass du 2,5 Stunden vorher da bist, weil einfach wenn 80.000 da im Signal Iduna Park sind, kommt man natürlich so, dass man entspannt anfahren kann. Heute Abend reicht im Prinzip fast 19.15 Uhr, 19.30 Uhr sich zu treffen, eine Stunde vorm Spiel. Ich kann keinen Kontakt aufnehmen mit den Spielern oder Trainern etc., alles nur telefonisch. Das heißt, das kann ich auch jetzt oder von zu Hause machen. Ich kann dort unten mit niemandem sprechen. Die sind abgeschottet. Das ist auch in Ordnung so. Ich habe Spiele gehabt, komplett ohne Zuschauer. Ich habe Spiele kommentiert in Dortmund mit 10.000 Zuschauern. Und deswegen wäre ich auch dafür, dass man möglichst schnell wieder mit begrenzten Zuschauerzahlen spielt, weil ich überhaupt nicht sehe, wo das Risiko einer Ansteckung bei 8.000 Zuschauern in einer solchen Riesenarena wie in Dortmund sein soll. Ich war bei diesen Spielen, die Leute haben alle, auch in Sinsheim war ich mit 6.000 Zuschauern, glaube ich, bei einem Spiel. Die Leute sind völlig gewahr der Situation. Die halten Abstand, die fallen nicht in Heerscharen übereinander her. Wenn Tore fallen, jeder geht respektvoll mit der Situation um. Jeder ist dankbar, dass er überhaupt da sein kann, dass er Teil des Ganzen sein durfte. Und bei Geisterspielen ist es skurril. Es ist nichts, was ich noch lange erleben möchte. Klar, das hat sich niemand ausgesucht. Das Virus war irgendwann da. Aber es ist trotzdem natürlich, es fühlt sich nicht richtig an, wenn ich im Stadion sitze, ganz ehrlich. Weil ich da alleine bin, irgendwie das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt das Privileg, hier dabei zu sein, aber es wäre halt einfach zu schön, wenn man wenigstens in Maßen auch Fans dieses Erlebnis gewährleisten könnte. Ja, ich bin da mehr oder weniger auf der Tribüne alleine mit wenigen Kollegen. Ansonsten ist der Staff da, du hörst jedes Wort, was unten gerufen wird. Und das Verrückte ist ja oft, wenn ich ins Stadion fahre, schaue ich auf den benachbarten Baumarkt oder auf den Supermarktplatz und da stapeln sich die Autos und die Leute und da geht man ins Möbelgeschäft. Das ist zwar jetzt dann auch vorbei, aber so war das ja die ganzen letzten Monate. Und das hat sich seltsam angefühlt, weil ich einfach dachte, okay, man kann Fußball spielen. Ich sehe das als durchaus denkbar an, aber man kann mit Sicherheit auch vor mehr als vor null Zuschauern spielen. Also ja, das ist zumindest meine Überzeugung. Sonst bräuchte man keine Hygiene oder ähnliche Konzepte zu schreiben.
Produktionstechnisch hat sich aber, wenn wir da noch einmal kurz drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja auch ein Thema, womit wir uns mit unserem Medienpartner Telekom Magenta Sport uns irgendwie natürlich sehr viel austauschen und wie die es jetzt machen, hat sich aber du sagst, das Staff ist dann da, hat sich jetzt vor Ort nicht großartig was verändert, was die Produktionsstandards angeht?
Doch, es hat sich schon einiges verändert. Wir sind deutlich weniger Leute. Wir haben das auf das Minimum reduziert. Ich habe keinen Redakteur mehr vor Ort, mit dem ich mich austauschen kann. Ich mache das alles telefonisch mit Köln. Ich habe keinen Interviewer in den meisten Fällen. Das übernehmen meistens die Kollegen vom Radio mit, die ihre Reportage, die haben ja auch Jobsharing. Der eine hat die Reportage abgeschlossen. Der macht dann die gesamten Interviews für Hörfunk und Radio. Fragen sprechen wir ab. Ich bin derjenige, der, wenn ich im Stadion zum Beispiel am Samstag bin, auch Tagesschau und Tagesthemen, der alles macht. Da hatten wir früher auch jemanden, der das übernommen hat, nämlich derjenige, der die Interviews gemacht hat. Wir hatten auch EB-Redakteure, würde ich das nennen, also Leute mit einer eigenen Kamera drin, wenn ich jetzt heute Hoffenheim und Leipzig habe, einen aus Leipzig, einen aus Sinsheim, auch für Nachberichterstattung mit den jeweiligen Schwerpunkten. Das ist alles weggefallen. Also das hat sich mehr als halbiert, was wir auch an Staff drumherum haben. Jeder Mitarbeiter, der dort nicht unbedingt benötigt wird, ist in diesen Tagen nicht da. Und bei anderen Sportarten, wenn ich das auch noch schnell sagen darf, Skispringen zum Beispiel, mache ich dann Freitag, Samstag, Sonntag komplett aus Köln-Bocklemünd, also nicht aus der Schweiz, nicht aus Engelberg, sondern komplett von zu Hause, inklusive Experte, inklusive Moderation, mit Maske auf den Gängen, mit Trennwand, mit Plastiktrennwand und so weiter. Das ist übrigens im Stadion genauso. Der Assistent, den ich habe, mein Matz-Redakteur, ja, der den Beitrag zusammenschneidet, sitzt in einer anderen Kabine als ich oder er sitzt sonst hinter einer Plastikscheibe.
Nun bist du, das interessiert mich, du bist so beim Fußball vor Ort, hast du gesagt, aber gerade das Thema Wintersport, Skispringen, kommentierst du dann eben von extern, von einer ganz anderen Örtlichkeit. Wie schwierig ist das eigentlich, dann als Kommentator
ein Sportereignis zu kommentieren und in die Wohnzimmer nach Hause zu transportieren, wenn man nicht vor Ort ist?
Also das ist natürlich im Laufe der Jahre irgendwie auch eine gewisse Routine, weil ich das hier und da schon öfter gemacht habe. Ich habe früher auch für Premiere/Sky gearbeitet. Die Konferenz wird ja immer aus dem Studio gemacht, braucht ein bisschen Anlaufzeit, ein bisschen Gewohnheit, wenn ich nicht auf den ganzen Platz gucken kann. Aber klar, du bist angewiesen komplett auf den Regisseur, auf das Kamerateam vor Ort. Du kannst nicht über den Bildschirm hinausschauen, wenn du in der Box sitzt. Und entsprechend kann dich natürlich der Regisseur auch verhungern lassen. Du würdest nicht sehen, wenn er drei Zeiten umspielt und parallel fehlt ein Tor. Da kannst du dem Zuschauer nicht helfen und sagen, was gerade passiert ist, weil du ja auch nur dieses Weltbild, dieses Fernsehausgangsbild hast. Aber in der Regel passiert das ja nicht, sondern die Regisseure wissen ja auch dort, was sie tun und wie sie ihren Job machen. Aber dir fehlt natürlich einiges. Mir fehlen vor allem die Gespräche. Also mir fehlen vor allem die Gespräche mit Athleten, mit Spielern, mit Trainern, mit Co-Trainer, der einem schnell noch mal eine Info gibt. Insbesondere, wenn es international wird, wie beim Skispringen, über den Ästen finde ich im Netz halt wenig. Aber ich kann mit ihm im Springerlager eigentlich immer sprechen. Und das gilt ja eigentlich letztlich fast für jede Mannschaft so. Gerade bei den Sportarten, wo noch so ein bisschen mehr Nähe möglich ist als beim Fußball, kriegt man die Informationen doch fast immer aus erster Hand, also von den Protagonisten. Und das fällt im Moment natürlich weg, auch wenn ich jetzt mal sagen würde, dass das die wenigsten Zuschauer zu Hause wahrscheinlich so bemerken.
Und trotzdem, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, das hatten wir eben kurz bei dem Themenblock, dass du sagst, so ein Erlebnis im Stadion, beim Fußball ist im Moment gänzlich anders, man kann alles hören etc., die Zuschauer sind nicht da. Bekommst du dennoch oder hast du jetzt in letzter Zeit Feedback von Trainern und Spielern bekommen, wie sich das für die anfühlt? Also wir stehen ja jetzt im Eishockey vor der gleichen Situation, morgen Abend rheinisches Derby zum Auftakt, Köln gegen Düsseldorf, eigentlich Emotion ja hoch 100, ausverkauftes Stadion. Ich würde jetzt mal denken, ich bin jetzt selber kein Profisportler gewesen, aber die an der Motivation wird es trotzdem nicht mangeln bei den Spielern. Oder wie hast du aus dem Fußballbereich da Feedback bekommen?
Nein, an der Motivation mangelt es überhaupt nicht. Also die Trainer sagen natürlich, oder die Spieler genauso, sind es natürlich gewohnt aus dem Training, aus einem scharfen Trainingsspiel, klar, oder aus Vorbereitungsspielen, die teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. Also ich denke, für die Spieler ist es auch ein kurzer Gewöhnungsprozess, aber danach werden sie mit der Situation klarkommen, weil die einfach auch dankbar sein werden, dass sie wieder spielen dürfen und auch um Punkte spielen und um Prämien spielen und ein bisschen Geld wenigstens verdienen. Aber der große Unterschied im Fußball ist schon, dass du siehst, dass Mannschaften, die kommunizieren, also die sich aktiv anschieben, schon einen Vorteil haben gegenüber Truppen, die relativ ruhig sind. Vielleicht kann man da reinwachsen im Laufe der Zeit, aber ich denke, das ist noch wichtiger. Was man sonst nicht hört, miteinander zu sprechen, das ist jetzt möglich. Also im Prinzip genau wie auf dem Trainingsplatz.
Lass uns einmal ein bisschen stärker zu deiner Verbindung zum Eishockey kommen. Du bist Sympathisant von den Kölner Haien, ist das richtig? Bin ich da richtig informiert? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also natürlich versuche ich neutral zu sein, wenn ich in Stuttgart moderiere. Die Adler Mannheim, ne, verfolge ich natürlich auch so positiv wie möglich. Aber ich bin halt nach Köln gekommen im Studium. In den 80er Jahren, da waren die Kölner noch eine Mannschaft, die auch regelmäßig Meister werden konnte. Habe natürlich das alles damals verfolgt, ne? Also mit und viele, viele Spieler verfolgt. Die Namen werden dir ja alle was sagen, ne? Von Miro Sikora bis Thomas Brandl, mit denen ich später dann auch Golf gespielt habe. Und Peppi Heiß im Tor und jetzt bis zur heutigen Generation über Mirko Lüdemann bis zu Moritz Müller, die habe ich natürlich verfolgt. Und wenn du in so einer Stadt lebst wie in Köln und Sport studierst, dann gehst du mit deinen Kommilitonen öfter mal zu den Haien. Damals noch Lenzstraße heißt es, glaube ich, ne? Und jetzt dann in der Arena und da bin ich regelmäßig gewesen, aber jetzt ohne wirklich jetzt der totale Eishockey-Freak zu sein. Einfach nur, weil die Jungs und Mädels mich mitgenommen haben und dann entsteht daraus natürlich so eine Verbundenheit.
Und du sagtest aber auch, es gibt trotzdem dann auch so mit Philipp Walter, Geschäftsführer jetzt, früher ja auch im Fußball aktiv als Pressesprecher in Freiburg, gibt es dann so persönliche Kontakte, wenn man sich trifft oder irgendwie, wie muss ich mir das vorstellen? Trifft man sich da mal unregelmäßig, regelmäßig oder?
Ja, doch, klar. Köln ist ja eine kleine Stadt. Also so gesehen eine kleine Stadt. Das spielt sich ja alles hier. Diese Sportwelt in Köln kennt sich natürlich. Den Moritz Müller kenne ich auch ein bisschen. Den Kapitän der Haie. Super sympathischer Typ, richtig guter Typ. Habe sie auch gesehen, unter anderem in Pyeongchang mal bei Olympia live, die deutsche Mannschaft damals, und habe das natürlich alles verfolgt. Also ich meine, das gehört ja als Sportreporter oder Sportmoderator dazu, dass man verschiedenste Sportarten im Blick hat. Und Eishockey imponiert mir schon aus dem Grund. Ich würde mal sagen, ich war als Fußballer eher so ein Eishockeyspielertyp. Ja? Ich habe schon eher ausgeteilt und auch nicht lange rumgemacht, wenn ich irgendwie mal am Boden lag. Ja? Also ich hasse das, wenn Leute sich da minutenlang am Boden wälzen und das Spiel unterbrochen ist etc. Schon deswegen ist mir Eishockey super nah. Also einfach, man kriegt einen Check, fliegt in die Bande und dann geht's aber weiter. Dann schüttelt man sich und dann wird da nicht mit dem Schiedsrichter diskutiert. Das ist was, was mich am Fußball wirklich hier und da massiv stört. Und das ist das, was, warum ich Eishockey so ehrlich und so eine tolle Sportart finde.
Also ist es schon aus deiner Sicht so ein bisschen so, das wird ja öfters mal gesagt, dass die Fußballer da ein bisschen, na, ich will auch nicht das falsche Wort wählen, aber so ein bisschen weinerlich sind und dass andere Sportler, wie zum Beispiel im Eishockey, dass die ein bisschen härter und tougher da durch die Spiele gehen. Würdest du das sagen, das ist schon so ein bisschen so?
Ich glaube, dass es so ist, ja. Das hat sich wie auch immer eingeschlichen. Also man kann das sicherlich nicht für jeden Fußballer sagen. Es gibt auch Fußballer, die spielen genauso, wie ich mir das vorstelle. Die teilen aus und wenn sie was abkriegen, dann merken sie sich das und teilen zurück aus. Ja, die dann können da noch einstecken, aber die regeln das selbst. Und die laufen nicht bei jeder Kleinigkeit zum Schiedsrichter oder liegen da sekundenlang am Boden. Das ist das, was mich stört, auch wenn dann irgendwie Zeit von der Uhr genommen wird. Und das ist im Eishockey so einfach gar nicht vorgesehen. Ja, das ist, da gehören viel härtere Zweikämpfe einfach dazu. Das würde ich mir schon im Fußball manchmal wünschen. Nochmal, das würde ich jetzt nicht für jeden Spieler sagen wollen, aber es gibt einige, wo das extrem anstrengend ist. Und wenn sich das im Laufe eines Spiels dann summiert, dann ist es zäh. Und so ein Eishockeyspiel gibt's nicht. Ja, also im Eishockey, da knallt man gegen andere, dann geht's weiter. Und wer über die Stränge schlägt, der kriegt eine Strafe. Aber dann fährt der halt auch zur Strafbank und sitzt dann da. Da wird dann nicht eine Stunde diskutiert. Das ist genau das, was mich stört. Strafe nach einem harten Foul akzeptieren, Strafbank weg, Feierabend, danach kommt er zurück. So stelle ich mir das vor, dass das nicht immer minutenlange Unterbrechungen nach sich zieht, wenn irgendwie jemand mal etwas härter getroffen wird.
Das heißt, dann bist du eher so was, wenn wir beim Fußball nochmal sind, bist du eher so der Sympathisant für die englische Linie, wie die so in der Liga pfeifen. Da gibt es ja, wenn man sich Fußball anguckt, gibt es ja schon mal Spiele, wo man sagt so, okay, also das wäre jetzt in der Bundesliga definitiv abgepfiffen worden.
Ja, oder sag mal so, ich bin nicht dafür, dass jemand brutal spielt. Aber wenn es einen Foul gibt, dann muss es danach immer weitergehen. Und ich mag die Spiele nicht, wo permanent mit dem Schiedsrichter diskutiert wird. So würde ich es mal zusammenfassen. Also wo der Schiedsrichter auch als Autorität geschätzt wird, das ist in den amerikanischen Sportarten einfach viel besser geregelt als bei uns. Der Schiedsrichter ist dann nicht antastbar. Das passiert sicherlich im Eishockey auch mal, dass es da eskaliert, aber nicht permanent und nicht so oft wie beim Fußball.
Lass uns noch einmal auf Köln und die Kölner Haie zurückkommen. Du sagst, du lebst ja auch in Köln mit der Familie. Wie hast du das wahrgenommen, was bei den Haien so in den letzten Tagen und Wochen auch in Zeiten von Corona abgelaufen ist, bis hin zu ja wirklich unglaublichen Unterstützungsaktionen von auch Fußballern wie Lukas Podolski, der sich nochmal stark gemacht hat. Das war ja schon, würde ich sagen, spitz auf Knopf, wie es da war, ne?
Ja, genau. Also genauso habe ich das wahrgenommen. Und ich sehe da eben dann irgendwo auch, um das nochmal zuzuspitzen, auch eine Aufgabe der Politik, ein solches Aushängeschild dieser Stadt Köln, wie die Kölner Haie, einfach nicht allein zu lassen und denen alles zu ermöglichen, wie es irgendwie geht. Ich fand die Aktionen, die sie gemacht haben, super, von diesen Immer-Wigger-Shirts, ne, genau wie du es angesprochen hast mit Lukas Podolski, waren ja noch andere dabei, ne? Von den Blackfurs oder ich glaube auch Leon Dreiseitel. Es haben sich ja viele eingebracht, um die Haie zu unterstützen. Und da kann eine Stadt wie Köln, eine Sportstadt wie Köln, dann einfach auch mal zeigen, dass sie hinter einem solchen Club steht. Und da fehlte mir dann letztlich auch so ein bisschen Unterstützung, um das ganz ehrlich zu sagen. Ja, aber nicht nur in Köln, sondern wie gesagt, für den ganzen Profisport, aber es wird dann so getan, als ob, ja, die Haie gibt's auch noch, aber die kämpfen gerade um die Existenz. Man schmückt sich gern damit, wenn sie Meister werden oder wenn sie Kinder betreuen, wenn sie tolle Aktionen, Charity, soziale Aktionen machen, aber wenn die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, dann würde ich mich auch freuen, wenn das überall bundesweit so gesehen wird und wenn man sagt, komm, wir müssen dieser Liga irgendwie helfen und genau wie Fußball, da muss es jetzt losgehen und da müssen wir auch bereit sein, denen wie auch immer unter die Arme zu greifen.
Ja, das ist eben halt, also das nochmal von meiner Seite, weil uns das wirklich auch ligaseitig, Gernot Trippke bei uns als Geschäftsführer quasi rund um die Uhr beschäftigt hat, mit der Politik zu sprechen und auch immer wieder über die richtigen Arbeitskreise mit anderen Sportarten der Politik klarzumachen, dass alles miteinander zusammenhängt und Philipp Walter als Geschäftsführer ja auch immer wieder gesagt hat, natürlich gibt es bei den Kölner Haien eine Profimannschaft, aber es gibt eben auch, so wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt auch den Nachwuchs- und Jugendbereich und alles hängt miteinander zusammen. Und ich glaube auch, dass dem einen oder anderen Politiker nicht so richtig klar war und immer noch nicht ist, dass man denn nicht einfach, also dass dann ganz viel auf einmal zusammenbricht und nicht einfach nur eine Profimannschaft, sondern dass wirklich da Existenzen, so wie du es gesagt hast, dranhängen. Das war schon, das war ja nicht immer einfach in dem Verlauf, ja, muss ich auch sagen.
Kommen diese Jugendlichen zurück überhaupt, ja, die jetzt pausieren? Ja. Da wird eine Saison ist schon, die letzte Saison ist schon abgebrochen worden und im Jugendsport sowieso. Diese Saison ist jetzt unterbrochen, wird wahrscheinlich auch nicht zu Ende gespielt, ja. Und wir haben so viele Jahre betont, die Bedeutung des Sports für die gesamte Gesellschaft, für Integration. Der Sport ist der Integrationsfaktor schlechthin in der Gesellschaft. Jeder kann zum Sport kommen. Alle sind beim Sport gleich, ja. Bildung ist wichtig. Das wird alles über Sport vermittelt. Und das legt man so ohne weiteres lahm. Natürlich ist das klar, man will die Bewegungen einschränken, man will die Infektionszahlen nach unten bekommen, ganz klar. Aber das bei etwas, was die Gesellschaft gesund macht, was der Gesellschaft hilft, hätte man viel mehr hinterfragen müssen, finde ich. Und ich wünsche mir künftig noch lautere Stimmen des Sports in den nächsten Wochen und Monaten, denn es ist ja nach dem 10. Januar gar nicht klar, wie das gesamtgesellschaftlich weitergeht und wenn der Jugendsport überhaupt mal ins Rollen kommt. Und all diese Clubs und Vereine und Verbände brauchen Nachwuchs. Und ich möchte einfach nicht zuschauen, wie alle getrieben werden davor, nur noch irgendwie digital oder online irgendwas zu machen, sondern ich freue mich über jeden als Sportreporter auch irgendwie mit Leidenschaft, der draußen in der Natur oder eben auch in der Eishockeyhalle oder wo auch immer seinem Sport nachgehen kann und wünsche mir, dass das so schnell wie möglich Wege gibt und Konzepte gibt, die auch akzeptiert werden, dass das wieder viel verstärkter möglich ist.
Mhm. Dann lass uns zum Abschluss noch einen Themenblock besprechen. Wenn ich dich hier im Podcast habe, ist es klar, dass ich dich auch nach der deutschen Fußballnationalmannschaft fragen möchte, die du auch seit Jahren begleitest. Und ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass wir bis in die tiefsten Irrungen und Wirrungen des DFB oder vielleicht auch eines Jogi Löws eintauchen, was du sicherlich alles besser weißt, aber trotzdem noch schon mal gefragt, wie hast du so die Situation in den letzten Wochen auch um Jogi Löw als Bundestrainer wahrgenommen?
Oh ja, das ist die letzte kurze Frage, ja. Die Situation, die Situation ist nicht einfach. Wenn man alles auf ein Spiel reduzieren würde, wie das 0-6 in Sevilla, würde man sicher sagen, also da muss man schnellstens handeln und der DFB braucht auch auf dieser Position des Bundestrainers einen neuen Impuls. Wenn man es allerdings ein bisschen differenzierter anschaut, finde ich, dann darf man Jogi Löw auch zugestehen, dass 8 Länderspiele in 75 Tagen stattgefunden haben, dass er mit der Mannschaft praktisch keine Trainingseinheit hatte, in dem man irgendwas weiterbringen kann. Eigentlich geht es nur noch darum, in diesem kompakten Corona-Programm die Spieler zu regenerieren, die praktisch ja auch aus der Bundesliga, aus der Champions League, aus dem Europapokal mit einer englischen Woche nach der anderen kommen. Die kommen dann zu Länderspielen, die sich dann Nations League nennen oder Freundschaftsspiel, sicherlich mit der allerletzten Motivation nicht. Und ich finde, dass es dann auch eine Menge Argumente gibt, zu sagen, okay, die haben das eigentlich vernünftig hinbekommen, die haben die EM-Quali geschafft, die sind in der Nations League zumindest nicht abgestiegen und dadurch in Lost Top 1 gekommen. Die haben jetzt versucht, einen Umbruch weiterzuführen. Das ging aber unter diesen Bedingungen praktisch gar nicht mehr, weil es ja gar keine Möglichkeit gibt, die Mannschaft jetzt wirklich mal irgendwie über mehrere Trainingseinheiten vorzubereiten und auch auf Spiele einzustellen, Sachen einzustudieren, sodass ich schon sagen würde, es gibt auch eine Menge Argumente dafür zu sagen, es bleibt jetzt alles so, wie es ist. Jogi Löw hat seine großen Erfolge gehabt in den letzten Jahren. Sicherlich hat er Richtung 2018 auch den Umbruch spät eingeleitet und auch nicht direkt nach der WM. Aber ich glaube, dass es das Beste ist, dass man jetzt Ruhe bewahrt, dass man jetzt so weitermacht, dass man aber schon sehr genau schaut, was passiert bei der Europameisterschaft und vielleicht danach möglicherweise sich anders orientiert, es sei denn, sie spielen halt ein so überragendes Turnier und so überzeugendes Turnier, dass es genug Argumente gibt, es kann auch bis zur WM 22 so weiterlaufen. Es gibt aber, auch da müsste man jetzt weiter ausholen, auch nicht so extrem viele gute junge Spieler, die Jogi Löw ignorieren würde. Das Durchschnittsalter der Mannschaft in Spanien, ich glaube, das ist bekannt, das war fast 27. Jetzt den Torwart wegnehmen, Neuer, der deutlich über 30 ist, aber es ist eben keine ganz junge Mannschaft und es sind jetzt auch nicht 20 junge Spieler da, die einen sofortigen Umbruch, dass das Durchschnittsalter 24-25 wäre, möglich machen. Also er muss schon mit den Leuten klarkommen, die er hat, und deswegen gibt es auch eine ganze Menge Gründe, warum ich nachvollziehen kann, dass man mit Löw weitermacht.
Was ich ja auch als Kommunikationsmensch immer mit am interessantesten finde, zu beobachten, wie so ein Prozess dann medial auch beeinflusst wird und begleitet wird, und dieses, was du eben angesprochen hast, dieser differenzierte Blick auf eine Situation, ja wirklich in allen Sportarten, natürlich in allererster Linie immer bei König Fußball, weil der halt immer auch medial die meiste Beachtung bekommt, immer doch das Schwierigste ist. Oder wie siehst du das?
Sehe ich ganz genauso. Würde ich mir sicherlich auch vom einen oder anderen Kollegen mehr wünschen. Allerdings würde ich auch zu bedenken geben, dass der DFB auch viele Vorlagen liefert. Wenn ich für die Analyse einer WM gefühlte 8 bis 10 Wochen brauche, obwohl die Dinge klar auf der Hand liegen, dann ist es klar, dass sich das mediale Echo verselbstständigt, dass es immer lautere Stimmen gibt, die fordern, der muss jetzt zurücktreten, der muss jetzt aufhören. So war es nach der WM 2018 und so war es eigentlich jetzt auch nach diesem 0-6 in Sevilla wieder. Das, was Jogi Löw sich letztlich in der Pressekonferenz hat entlocken lassen, über Wochen später, hätte man auch 3 Tage später machen können. Er hat zwar gesprochen nach dem 0-6 in der Pressekonferenz und, glaube ich, auch noch mal kurz am Flughafen und bei uns im Fernsehen, aber dann, wenn sich die Dinge aufschaukeln und viele Leute ihre Meinung sagen, sich noch mal hinzustellen, in welchem Forum auch immer, es muss gar keine Pressekonferenz sein, es kann auch irgendwo, keine Ahnung, beim DFB eine kurze Einladung für Journalisten geben, wie man das heute macht, per Videoschalte, ich weiß es nicht, es hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben, aber das relativ zeitnah aufzuarbeiten und die Dinge nicht 3 Wochen laufen zu lassen, dann spricht erst Bierhoff, dann spricht Bierhoff nochmal in der Fernsehsendung und dann kommt Jogi Löw, dann sind aber alle Abrechnungen schon geschrieben. Ich glaube, wenn man das kommunikativ besser steuert, dann hätte es längst auch nicht diese Welle gegeben, sondern hätte man Dinge schneller einordnen und relativieren können. Das ist zumindest meine Überzeugung. Also Kommunikation ist in der Tat das A und O, erst recht an der Spitze eines solchen Verbandes oder als Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Fußball.
Also da nur noch einmal nachgefragt, würdest du schon sagen, ich habe es ja so wahrgenommen, dass er selber sagt, ich gebe den Takt vor, wann ich spreche. Das ist ja durchaus legitim, dass er das sagt. Aber man kann ja die andere Seite, eben die Medien und die Berichterstattung, nicht gänzlich außer Acht lassen, wenn man der DFB ist und Nationaltrainer. Würdest du schon sagen, wenn er sich zwischendurch einfach mal in Anführungszeichen nochmal geäußert hätte, hätte man viele Themen abräumen können?
Ja, das glaube ich zu 100%. Denn wenn er sich die Umfrage anschaut, die Umfragewerte anschaut, Jogi Löw, wie viel Zustimmung er noch hat, dann kommen diese schlechten Werte meiner Ansicht nach vor allem oder auch mit dadurch zustande, dass sich wenn 3 Wochen nichts zu hören ist und jemand abtaucht, dann sagt man, okay, komm, das interessiert ihn doch sowieso alles nicht mehr oder keine Ahnung, was der wieder macht. Der lebt in seiner Wolke. Das ist genau der Eindruck, der dann entsteht. Wenn ich mich aber stelle und mich meinetwegen auch mal in eine TV-Sendung setze oder wohin auch immer und auf meine Art freundlich, aber bestimmt antworte, glaube ich, dass ich sehr viel von dieser Kritik einfangen kann.
Ja, es gehört eben dann doch dazu am Ende des Tages. Ne? Man kann sich dann nicht selber nur aussuchen, wann man spricht.
Also es sei denn, du gewinnst jedes Spiel. Wenn du jedes Spiel gewinnst, dann musst du es nicht machen. Ne? Klar.
Ja, das ist klar. Ja. Gut, Tom, dann allerletzte Frage, bevor ich dich entlasse. Was ist denn so dein Wunschergebnis, wenn wir auf den Eishockey-Auftakt zwischen Köln und Düsseldorf blicken, morgen Abend?
Ein entspanntes 5-4 der Haie in der regulären Spielzeit.
Okay, das nehmen wir doch mal mit. Da hätten dann sicherlich die neutralen Eishockey-Fans gar nichts gegen, wenn da ein tolles, rassiges Spiel mit so vielen Toren kommt. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit, dass wir hier kurzweilig über unterschiedliche Themen plaudern konnten. Fand ich sehr interessant. Ich wünsche mir natürlich, dass du gesund bleibst mit der Familie und dass vor allem heute Abend dann alles gut klappt in Sinsheim. Ja, also danke dir.
Gesundheit wünsche ich natürlich allen, die jetzt hier zuhören und eben auch der Deutschen Eishockey-Liga und allen Eishockey-Freunden einfach einen guten Start. Und ich hoffe einfach, dass die Saison, so kurz sie ist, dass sie komplett zu Ende gespielt werden kann und vielleicht dann ja hoffentlich irgendwann auch noch mal mit ein paar Zuschauern.
Ja, das hoffen wir auch. Also ich danke dir.
Danke.
Mach's
dir.
Gut.
Ja, okay.
Bis ciao. Dann.
Ciao, ciao.
5:4 also für die Kölner Haie. Das ist der Tipp von Tom Bartels. Ich bin gespannt. Und was sagt ihr? Und überhaupt, ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über Feedback und wenn ihr eiskalt auf den Punkt fleißig weiterempfehlt und abonniert, so ihr es noch nicht gemacht habt. Und nächste Woche heißt es am Donnerstag dann wieder eine neue Folge vom DEL-Podcast. Bis dahin macht's gut, genießt den ersten Spieltag in der Penny DEL und bleibt gesund. Bis dann, euer Konstantin.